Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Wie durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach, die Christus angehören, wenn er kommen wird. Mit dieser geradezu königlichen Mitteilung aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, begrüße ich Sie alle an diesem Ostermorgen. Was für ein Vorrecht, eine solch außerordentliche Nachricht verkündigen zu dürfen. Georg Friedrich Händel hat zu dieser königlichen Botschaft eine ebenso königliche Vertonung gemacht, und zwar im Oratorium der Messias. Es ist bekannt, dass Händel dieses Oratorium innerhalb von 3 Wochen wie in Trance ohne Pause geschrieben hat. Gott hat in den Worten, welche ihm zur Vertonung gegeben wurden, ganz persönlich zu ihm geredet. Und er hat durch dieses Erleben eine wahrhaft göttliche Musik geschrieben. In dieser Musik erlebt der Hörer den unbeschreiblichen Gegensatz zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Adam und Christus. Kam durch einen der Tod, so kam durch einen die Auferstehung von dem Tod. Denn wie durch Adam alles stirbt, also lebt durch Christus alles wieder auf. Durch Christi Auferstehung. Wir dürfen uns heute, trotz den enorm erschwerten Umständen, an diesem Osterfeiertag verbunden fühlen. Durch die gewaltigste Nachricht, welche schon über 2000 Jahre um die Welt geht. Die Nachricht von der Auferstehung von Jesus Christus. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Zu Beginn machen wir uns ein paar Gedanken über die Auferstehung Jesu Christi. Professor Siegfried Zimmer lehrt uns in einem Vortrag über die Auferweckung Jesu viel Tiefgründiges und führt uns so viel tiefer in die gesamte Thematik ein. Er sagt, wir können an Jesus erst glauben nach seiner Auferweckung. Paulus erläutert diesen Gedanken im 1. Korintherbrief 15 sehr genau, wenn er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Ja, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also, nur ein lebendiger und auferstandener Jesus Christus kann uns retten. Die Osterbotschaft lautet nicht nur, dass Jesus lebt, sondern Jesus regiert. Er sitzt jetzt zur Rechten Gottes und vertritt uns und steht für uns vor Gott ein. Deshalb ist diese Osterbotschaft so königlich. Darf doch gerade diese gewaltige Aussage uns neue Sicherheit geben in unserer so enorm schwierigen Lage weltweit, in unserem Land, in unserer Region. Ja, die Auferweckung Jesu ist ein Versprechen, eine Zusage über der ganzen Corona-Epidemie. Es darf in uns den Glauben bewirken, dass doch alles noch einen Sinn hat, und dass hinter allem ein guter Plan steckt. Auch wenn uns die momentane Wirklichkeit etwas anderes zeigt. Die Auferweckung Jesu ist die Voraussetzung fürs Neue Testament. Von da an konnte der auferstandene Christus verkündigt werden. In einem zweiten Punkt wollen wir verstehen lernen, was die Auferweckung Jesu für uns bedeutet. Denn sie ermöglicht uns ein neues Verhältnis zu Gott. Ja, was denn für eines? Diese Frage führt uns nun zu unserem vorgegebenen Text in unserer Predigtreihe aus Römer 3, Verse 21 bis 26. Es ist eigentlich der Kern des Römerbriefes, in dem Paulus die Frage beantwortet: Wie kann nach dem Evangelium ein gottloser Sünder von einem gerechten Gott gerechtfertigt, gerecht gesprochen werden? Lesen Sie den ganzen Text selber noch in Ihrer Bibel nach, in aller Ruhe. Paulus erklärt uns darin, dass Gott seine Gerechtigkeit sichtbar hat gemacht. Eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist, welche allen zugute kommt, die glauben. Jeder Mensch habe gesündigt und dabei komme in seinem Leben Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. So spricht Gott den gerecht, welcher an ihn glaubt, aufgrund seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk durch die Erlösung von Jesus Christus. Ja, nun gibt es sicher viele Menschen, welche fragen: Brauche ich eine solche Gerechtsprechung? Im Mittelalter war die Frage für die Menschen alle Zeit präsent: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Diese Frage wird aber heute kaum mehr gestellt. Wir fragen eher danach, in welcher Weise uns unser Glaube helfen kann, mit den Ängsten unserer Zeit umzugehen. Die Rechtfertigungslehre, die wir der Reformation und besonders Martin Luther verdanken, hilft im 21. Jahrhundert als Christ befreit und fröhlich leben zu können. Die Menschen vor der Reformation quälten sich ihr Leben lang damit herum, was sie tun müssten, um Gott ihnen gegenüber gnädig zu stimmen, indem sie sich mit allerlei selbst auferlegten Bußgängen bestraften oder indem sie der Kirche Geld bezahlten, um zum Beispiel für Verstorbene das Paradies zu erkaufen. Wir haben schon in der Schule gelernt, wie viel Unheil unter den Menschen der katholischen Kirche der Satz angerichtet hat: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Dass der schreckliche Gedanke eines Fegefeuers zum Teil immer noch in den Köpfen der Gläubigen steckt, wurde mir mit Schrecken bewusst, als ich vor ein paar Jahren im Spital Münsterlingen eine Frau kennenlernte, welche sich immer noch mit der Angst an ein Fegefeuer herumgequält hat. Ich merkte im Gespräch mit ihr, dass ich diesen Gedanken nicht gerade so einfach aus dem Kopf entfernen konnte, da sie das leider ihr Leben lang so geglaubt hatte. Ich versuchte ihr die Wahrheit eines gnädigen Gottes nahezubringen, merkte aber, wenn ich das nächste Mal wieder zu ihr kam, dass davon gar nichts übrig geblieben war. Dass es gerade der Römerbrief war, welcher Martin Luther die Augen öffnete und zuerst ihn und dann auch viele andere befreite von einem tief verankerten Verdienstdenken. So also ist die befreiende Aussage in Römer 3, Vers 24 in der Sprache von Martin Luther vielen zur Befreiung geworden. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Dies ist geschehen durch den Opfertod am Kreuz von Jesus Christus, durch seine Auferstehung von dem Tod und durch seine Erhöhung zum Vater. Darum konnte er als Verstandener vor seinem Tod sagen: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir werden also ohne irgendeinen Verdienst vor Gott gerecht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Fragen wir uns doch mal, was ist denn eigentlich Gnade? Ein von Gott begnadigter, gerechtfertigter Mensch darf sich als Person von Gott bejaht, geliebt, anerkannt, das heißt gerechtfertigt wissen. Dieses bedingungslose Angenommensein, diese Rechtfertigung kann der Mensch übersehen und nicht wahrhaben wollen. Er kann sie leidenschaftlich bestreiten, in der Meinung, dass er das nicht nötig hat, oder er kann sie sich gefallen lassen, sie glaubend annehmen und für sich gelten lassen. Er kann und muss sie nicht erwerben, sich verdienen. Wer meint, sich dieses Angenommensein erwerben zu können oder zu müssen, hat es fundamental missverstanden und schon verfehlt. Wir sind Gott recht ohne des Gesetzes Werke, allein aus Glauben. Weil dieses Gott-Rechtsein an keine Bedingung geknüpftes Geschenk Gottes ist, spricht man vom Gerechtfertigtwerden allein aus Gnade. Eine einfache Definition von Rechtfertigung könnte lauten: Ein Zustand, als ob ich nie gesündigt hätte. Mit einem praktischen Beispiel wollen wir uns nochmals fragen: Was ist Gnade? Sicher haben einige von euch den Film gesehen, Der letzte Kaiser. Er erzählt die eigentliche wahre Geschichte des kleinen Jungen, der 1908 mit 3 Jahren zum Kaiser von China gekrönt wird. Er führt ein sagenhaftes Leben mit tausenden Eunuchen als Sklaven, die ihm gehorchen müssen. Was passiert, wenn du etwas anstellst, fragt ihn sein Bruder. Wenn ich etwas anstelle, dann wird jemand anderer bestraft, antwortet der Kaiser. Um es zu beweisen, zerbricht er einen Krug und einer seiner Diener wird dafür geschlagen. Was Jesus tat, geht weit darüber hinaus. In dem Film macht der Kaiser etwas falsch und der Diener wird geschlagen. Christentum heißt jedoch, dass die Diener etwas falsch machen und der Kaiser dafür geschlagen wird. In der Gegenwart Gottes sind wir immer im Unrecht. Doch wir sind dankbar dafür, dass Jesus uns ins Recht setzt. Das ist Gnade. Und diese Gnade ist für uns alle gekommen. So lesen wir es im Titusbrief. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Nun gehen wir nochmals zu unserem Anfangsvers in 1. Korinther 15 zurück. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Wie durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, also werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Beachten wir jetzt noch eine der vielen Auswirkungen, welche uns die Auferstehung Jesu gebracht hat. Durch die Auferstehung Jesu wird uns eine klare Zukunft vermittelt. In unserer Welt wird oft nach der Aussage gelebt, genieße das Leben. Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Demgegenüber steht die Aussage Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Die eine Aussage vermittelt Hoffnungslosigkeit und Tod, die andere Aussage vermittelt das Leben. Das ist die Wahl, in die uns Gott, der Schöpfer, hineingestellt hat. Die Auferstehung Jesu garantiert uns das Leben und damit eine neue, ewige Zukunft bei Gott. Auch wenn wir irdisch noch sterben, hat nicht der Tod das letzte Wort, sondern das Leben. Unsere Zukunft ist durch Gott garantiert und geregelt. Wir werden wie Jesus Christus auferstehen. Wir werden einen neuen, unvergänglichen Leib bekommen und in der Welt Gottes für ewig bei ihm weiterleben. Was für ein Trost in der momentanen Zeit. Was für ein Trost, wenn wir alt, gebrechlich oder krank sind. Unsere Zukunft ist der Himmel, die ewige Welt Gottes, in der wir einst leben dürfen. So wie es im Brief an die Philipper geschrieben steht. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren vergänglichen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Unsere Zukunft ist also klar definiert. Doch jetzt dürfen wir als Gläubige in unserem Leben schon seine Auferstehungskraft erfahren, die Kraft, welche in uns wirkt. Es ist die gewaltigste Kraft, die auf der Erde auch heute und morgen am Wirken ist, auch wenn uns unsere weltweite Situation im Moment etwas ganz anderes zeigt. Lassen wir uns täglich immer wieder neu stärken durch sein Wort. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn es im Moment Zeiten gibt, in welchen wir sagen müssen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Und nun gehen wir miteinander mutig und im Glauben vorwärts. Geben wir nie auf, denn er geht uns voran. Der lebendige, auferstandene Herr und Heiland. Ihm allein vertrauen wir. Ihm allein geben wir alle Ehre und allen Dank. Amen.